willkommen zur 32. Ausgabe von Literamur, die ich der marokkanischen Schriftstellerin Yasmin Charmi widme. Sie hat in Paris Philosophie, Anthropologie und Sozialwissenschaften studiert, 1999 einen ersten Roman veröffentlicht. Sie hat in New York gelebt und ist 2001 von dort mit zwei kleinen Kindern in ihre Geburtsstadt Casablanca zurückgekehrt. In Casablanca hat Yasmin Charmi ein Kunstzentrum geleitet und dann 10 Jahre lang eine eigene Filmproduktionsfirma geführt. Heute unterrichtet sie und sie schreibt. 5 Bücher sind bisher von ihr bei Actes Sud in Frankreich erschienen. Im Zentrum unseres Gespräches stehen die Romane Dans sa chair, 2024 auf Deutsch in der Edition Converso unter dem Titel Tief ins Fleisch erschienen, und Médée Chérie. Die Romane gehören zusammen und trotzdem kann man sie unabhängig voneinander lesen. Ich skizziere kurz den Grundkonflikt. Médée und Ismaël waren 30 Jahre lang verheiratet. Sie ist Bildhauerin, er ein hochgeschätzter, vielbeschäftigter Neurochirurg. Sie haben 3 erwachsene Kinder, die sich ein Leben außerhalb von Marokko aufbauen. Médée sollte Ismaël zu einer Konferenz nach Sydney begleiten, doch er erscheint nicht am Flughafengate. Médée wartet, bis ihre Unruhe zur Gewissheit wird. Ihr Mann hat sie verlassen, plötzlich, ohne jede Erklärung, für eine halb so alte junge Kollegin, die sich auf die Affäre eingelassen hat, ohne zu bedenken und zu ahnen, was das brutale Brechen einer Ehe für jeden Beteiligten bedeutet. Den Roman Médée Chérie hat Yasmin Charmi aus der Perspektive der Verlassenen geschrieben, die langsam ins Leben zurückfindet. In Dans sa chair, Tief ins Fleisch, erkundet sie, warum Médées Mann Ismaël den Bruch herbeiführte, mit allem, was seinem Leben Halt gegeben hatte. Und von Anfang an wissen wir, dass er beim Versuch, sich ein zweites Leben aufzubauen, scheitern wird. Ich habe mit Yasmin Charmi zuerst über die Figur der Médée gesprochen. Sie ist am Boden zerstört, sie will niemanden sehen, auch ihre Kinder nicht. Sie ist wie erstarrt und verharrt eine ganze Weile in einer Art Zwischenreich. Ich fand die Idee, die Frau, die all ihrer Gewissheiten beraubt ist, im Flughafen zu lassen, genial und habe Yasmin Charmi gefragt, wie sich die Idee von Médée im Transitraum bei ihr festgesetzt hat.
Médée war anfangs als Roman über den Verlust gedacht. Das heißt, mich beschäftigt die Frage, wie das Verlassenwerden die Figur aushöhlt und wie sie in einen Taumel gerät. Sie fühlt sich völlig verwüstet. Der Flughafen als Raum beschäftigt mich dabei schon länger. Er ist eine Art No-Go-Land. Als ich sehr jung war, 22 Jahre alt und frisch verheiratet, wartete ich mit meinem Mann am Flughafen in Mailand auf eine Cousine, die gerade geschieden worden war. Die Scheidung hatte sie sehr mitgenommen. Sie kam aus Casablanca und ich aus Paris. Sie sagte, weißt du, ich habe eine Frau gesehen, sie schob einen Wagen mit schickem Gepäck. Ihre Kleidung war ein bisschen fleckig, aber erkennbar hochwertige. Sie führt Selbstgespräche, eine schöne Frau, aber sie wirkt wie am Boden zerstört. Und sie sagte mir, dass sie eines Tages diese Frau sein könnte. Das hat sich mir tief eingeprägt. Während wir also auf den Flug warteten, habe ich im Flughafen nach dieser Frau Ausschau gehalten. Ich habe alles abgesucht und im Toilettenraum traf ich sie tatsächlich. Ich sah diese Frau. Sie hatte violette Augen. Sie war total zerbrechlich. Ich verstand, dass sie schon seit einiger Zeit hier war und dass sie tatsächlich die Kleidung trug, die sie anhatte, als sie verlassen wurde. Ich glaube, dass ich dieses Thema noch einmal in einem anderen Text aufgreifen und anders als in Médée Chérie weiterentwickeln werde. Ich denke an die Räume, in denen die Zerrüttung geschieht. Räume, die für diejenigen, die sie durchqueren, unbedeutend sind. Sie sind Durchgangszonen, in denen man sich wiederfindet und aufrichtet. Sie erlauben einem, sich neu zu erfinden.
Salut pour Médée, lui vient d'une femme inconnue, une femme qui nettoie les toilettes de l'aéroport. Die Rettung kommt von einer Unbekannten, von einer Frau, die im Flughafen die Toiletten putzt. Sie ist eine Geflüchtete und Médée, obwohl verletzlich wie nie zuvor, kommt aus einer wohlhabenden Familie. Sie ist Künstlerin und trotz ihrer Misere bleibt sie privilegiert. Aber es ist die Geflüchtete, die am besten spürt, was der Verzweifelten helfen könnte, nämlich Skulpturen zu schaffen, weiterzuarbeiten. Sind ausgerechnet diejenigen zu mehr Solidarität fähig, die selber viel verloren haben?
Mieux capable d'être solidaire avec les personnes en difficulté.
Die Flüchtlingsfrau auf dem Flughafen hat den Irakkrieg überlebt. Sie ist Irakerin. Und bei ihrer Arbeit, der Flughafen ist schließlich ein Ort möglicher Begegnungen, trifft sie auf Médée, die aus Rabat kommt. In ihrer Vorstellungswelt und ihrer bildhauerischen Arbeit geht Médée wie eine Archäologin vor. Sie sucht und findet verborgene Verbindungen. Sie beschäftigt sich mit verschütteten, nicht sichtbaren Verlusten. Und nun ist sie mit dem radikalen Verlust konfrontiert. Die Toilettenfrau hat alles verloren. Sie hat ihr Land verloren. Es ist schrecklich, sein Land zu verlieren. Man ist sich dessen nicht bewusst, wenn man noch ein Land hat. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat zwei Kinder verloren. Ein Sohn ist ihr geblieben und für den kämpft sie. Als Toilettenfrau kümmert sie sich um die Grundbedürfnisse von uns Lebenden. Ausscheidungen haben etwas Animalisches. Kleidung und sozialer Status können das nicht kaschieren. Aber im Grunde erlebt sie die Umkehrung der Welt, wenn ich so sagen darf. Die Toilettenfrau war die Frau eines Arztes, eines angesehenen Mannes. Sie hatte Kinder, eine Familie, ein Haus, ein Land. Jetzt hat sie nichts mehr.
Et cette femme rappelle à Médée qu'on n'oubliera jamais ce que l'on est. Die Toilettenfrau lehrt Médée, was diese fast vergessen hat. Sie schärft ihr ein, egal was passiert, man wird nie vergessen, was man und wer man ist. Das ist auch ein Auftrag, eine Selbstverpflichtung aus Respekt gegenüber dem Leben.
Solange wir am Leben sind, gilt der Imperativ, eigentlich fast kategorisch, sich am Leben zu halten, egal wie grausam es sein mag. Das ist ein bisschen das, woran Ismaël Médée erinnert. Er erinnert sie daran, wer sie ist, dass sie sich daran erinnern muss, wer sie ist, um ihrem eigenen Weg zu folgen.
Médée, c'est un nom grec qui signifie celle qui sait conseiller. Médée ist ein griechischer Name. Er bedeutet die Ratwissende und er ist mit dem Drama des Euripides verbunden. Jason verließ Médée für eine andere. Médée tötet Jasons neue Frau, deren Vater und die Kinder, die sie selber mit Jason hatte. Rache ist das Letzte, worauf ihre Figur sinnt. Sie will auch kein Opfer eines Liebesverrats sein. Warum haben Sie diesen mythologischen Namen gewählt?
Évidemment, c'est une référence à la légende d'Euripide. Je me suis toujours posé des questions sur cette femme qui, il y a ce monologue tragique au cœur de l'œuvre d'Euripide, en fait, où Médée s'interroge pour savoir si oui ou non elle tuera ses enfants.
Natürlich spiele ich auf die Legende von Euripides an. Es gibt diesen tragischen Monolog in Euripides Werk. Médée denkt darüber nach, ob sie ihre Kinder töten wird oder nicht, um sich an dem Mann zu rächen, der sie für eine andere verlassen hat. Und ich erinnere mich, ich war im Hippocagne in der Vorbereitungsklasse auf die École Normale Supérieure. Ich hatte Mühe mit diesem Monolog, wahrscheinlich aus Gründen, die nicht nur mit der Übersetzung zu tun hatten, sondern wahrscheinlich eher mit der Vorstellung, dass eine Mutter den Wunsch haben könnte, ihr Kind zu töten. Ich war in Paris, meine Mutter kam zu Besuch und sie sagte, also bitte, es gibt hier ein Schwanken. Und dabei sah sie mich völlig gelassen an. Das hat mich tatsächlich verwirrt, dieser klare Blick meiner Mutter auf Medeas monströse Überlegung, ihre Kinder zu töten oder nicht. Und ich habe mir immer gesagt, dass ich eines Tages über diese Frauenfigur schreiben würde. Es scheint, dass Médée eine assyrische Königin war und ihre Söhne von der Bevölkerung in Jasons Königreich nicht anerkannt wurden, weil sie keine Griechen waren, weil ihre Mutter keine Griechin war. Das entspricht ziemlich genau der Heiratsordnung, die in den hellenischen Gebieten galt. Ich fand es viel wahrscheinlicher, dass Medea ihre Kinder in einem Tempel versteckt hat, damit sie nicht von der Bevölkerung abgeschlachtet werden. Und dass die Griechen, nachdem sie die Kinder ermordet hatten, Medea beschuldigten, ihre Kinder selbst getötet zu haben. Und so wäre dieser Mythos, zumindest in der Inszenierung von Euripides, eine sehr patriarchale Neubearbeitung.
Puisque vous mentionnez le patriarcat, je vais dire que dans sa chair, vous critiquez la société marocaine d'une manière discrète, mais très déterminée. In tief ins Fleisch kritisieren Sie auf eine leise, aber doch bestimmte Weise die marokkanische Gesellschaft. Also das Patriarchat und die autoritäre Herrschaft von Hassan II. Meriem, die erstklassig ausgebildete, unabhängige, junge Geliebte, ist ganz anders sozialisiert als Medea und auch deren Töchter. Meriem hat ein radikales Bewusstsein von Gleichheit und sie versteht, dass jemanden zu begehren oder begehrt zu werden, nicht für ein erfülltes Leben reicht.
C'est ce que Meriem fait comprendre aussi à son amant.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Meriem fait partie de cette génération de jeunes femmes marocaines.
Ja, ganz genau. Meriem kommt aus der Mittelschicht. Sie ist jung, ihre Mutter ist Feministin und sie hat sich voll und ganz dem Kampf für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für eine radikale Emanzipation verschrieben. Meriem ist selbst Chirurgin. Für sie ist es unvorstellbar, sich der Karriere eines Mannes unterzuordnen. Sie will die Kontrolle über ihr Leben behalten. Sie verkörpert, was in Teilen der marokkanischen Gesellschaft gelingt. Sie gehört zu den emanzipierten Frauen der Mittelschicht in Marokko. Die Frauen der alten Bourgeoisie sind noch immer in einer Art widersprüchlichem Rollenspiel gefangen. Sie handeln ihren Platz aus und stellen das Patriarchat nicht wirklich in Frage, weil sie spüren, dass ihre soziale Stellung damit steht und fällt. Das ist das Problem. Sie sind in der Tat in Archetypen gefangen, die sie bestätigen und gleichzeitig entkräften. Das Umfeld, in dem sich Medea bewegt, ist extrem konservativ.
Vous évoquez la violence des années de plomb, comme on appelle au Maroc les années surtout 70. Sie thematisieren die Gewalt der 1970er und 1980er Jahre. Es gibt eine Urszene. Ismails Vater, ein Anthropologe, wurde eines Tages abgeholt. Er verschwand in irgendeinem Gefängnis. Es gab keinen Prozess. Sein Leichnam wurde ziemlich sicher in eine anonyme Grube geworfen. Er war ein Opfer staatlicher Willkür und Paranoia. Ismael, seine Mutter, seine Geschwister wurden in gewisser Weise zu Mitgefangenen. Sie konnten das Land ja nicht verlassen, denn das wäre so gewesen, als würden sie den hilflosen Vater bzw. Ehemann verraten. Ist diese schreckliche Zeit in Marokko gut aufgearbeitet worden?
Alors, ça a été effectivement une période qui a durable marqué la société marocaine. Ces fameuses années de plomb.
Diese Zeit hat die marokkanische Gesellschaft nachhaltig geprägt. Es sind die berühmten bleiernen Jahre. Nach zwei Attentaten auf König Hassan II. Wurde das Land mit eiserner Hand regiert. Der marokkanischen Linken, Intellektuellen und Protestierenden wurde keinerlei Bewegungsraum mehr gelassen. Die freie Rede war völlig verboten, ebenso Disziplinen wie die Soziologie und die Anthropologie. Gleichzeitig kam es zu einer Abschwächung des nationalen Denkens und einer Aufwertung des Religiösen. Das wurde alles vollständig durchgeplant von der Macht. Es war sehr schwierig. Ismaels Mutter heißt Huria. Auf Arabisch bedeutet das Wort bzw. der Name Freiheit. Sie ist für Ismael das Inbild absoluter Loyalität. Medea hat er tief geliebt. Mit ihr hat er ein Familienleben aufgebaut, das in einer Welt verankert war, die nicht seine eigene ist, sondern die einer reichen, aristokratischen Familie von Ästheten. Und das ist nicht die Welt von Ismael. Sie hat nichts zu tun mit seiner inneren Welt. Die ist zerrissen und im Grunde hat er keine Kindheit gehabt. Er musste sehr früh Verantwortung für seine Familie übernehmen. Die vielleicht wichtigste Szene in Tief ins Fleisch ist, neben der Szene, in der Ismaels Ertrinken im Meer angedeutet wird, der Tod von Huria. Er markiert einen Wendepunkt, denn nach dem Tod seiner Mutter verliert Ismail die Orientierung. Bindungen verschieben sich. Im Grunde kann niemand jemand anderen ersetzen. Niemals. Paradoxerweise ist er ein Mensch, der für jemanden wesentlich ist. Sein Schicksal ähnelt dem Verschwinden seines Vaters.
Vous avez étudié l'anthropologie. Sie haben Anthropologie studiert. Warum haben Sie dieses Fach gewählt?
J'ai étudié deux disciplines interdites dans mon pays. La philosophie, je suis rentrée à l'école normale en philosophie.
Ich habe zwei in meinem Land verbotene Fächer studiert. An der École Normale war ich in Philosophie eingeschrieben. Dann habe ich mich für Anthropologie entschieden. Ich denke, das war meine Art der Auflehnung.
Wie haben Sie Ihr wissenschaftliches Interesse mit dem Schreiben verbunden?
J'ai étudié l'anthropologie et paradoxalement, en l'étudiant, j'étais révoltée. À la fois fascinée et révoltée parce que il y a dans la constitution de cette science humaine.
Das Anthropologiestudium hat mich fasziniert und zugleich empört. In der Tat ist es eine Wissenschaft, die entstanden ist, um den Kolonialherren zu ermöglichen, die beherrschten Bevölkerung besser kennenzulernen, mit dem Ziel, besser in sie eindringen zu können. Man musste Zugang zu den Schwachstellen der Gesellschaft bekommen, die kolonisiert wurden. Was mich interessierte, war die Umkehrung dieser Wissenschaft in eine Logik der Selbstaneignung. Als ich in Frankreich studierte, das war Ende der 1990er, ging es in der Anthropologie schon nicht mehr um das Studium der Autochtonen, sondern darum, wie diese sich selber sahen. Am Fach Anthropologie mochte ich, dass sie von Menschen erzählt und von der Weise, wie menschliche Gemeinschaften funktionieren. Die Anthropologie bietet eine Art Zugang zu einer universellen Realität von Riten, die um die zentralen Ereignisse Geburt und Tod kreisen. Es sind Bindungsrituale. Und mich interessierte das, was François Zanetti die unterschiedliche Valenz der Geschlechter nennt. Diese ganze soziale Architektur, die uns zu dem macht, was wir sind. Ich musste das erforschen, um nicht in einer psychologisierenden Sicht des Menschen gefangen zu bleiben. Und ich glaube, dass ich beide Perspektiven in meiner schriftstellerischen Arbeit verbinde. Es ist möglich, schwer belastete soziale Mechanismen zu beobachten und dabei sehr genau das zu beschreiben, was im Bewusstsein der Figuren passiert, die ihnen ausgesetzt sind.
Und das war die 32. Folge von Literamur. Die deutsche Stimme von Jasmin Charmi gehört Nora Karches. Ihr ein herzliches Dankeschön für das Mitwirken. In der kommenden Ausgabe können Sie die deutsch-amerikanische Autorin Millay Hyatt kennenlernen und sich vielleicht von ihrem Faible für Nachtreisen im Zug anstecken lassen. Sigrid Brinkmann sagt Salü und bis zum nächsten Mal.